Ja, danke für unserer Seite, auch für die nette Anmoderation und guten Abend an euch alle. Wir freuen uns sehr, hier am Hamburger Kongress gegen Feminizide und geschlechterbasierte Gewalt sprechen zu können und unsere Auseinandersetzungen und aktivistischen Erfahrungen und Praxen mit euch zu teilen. Wir wurden eben als AutorInnenkollektiv Bibi Kiefenpom angefragt, diesen eröffnenden Vortrag zu halten, und wir beide aus unserem Kollektiv, also Judith und ich, konnten kommen, und wir haben zu viert gemeinsam mit Kari Meyer und Marcella Torres-Heredia das Buch Feminizide, kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen, verfasst und 2023 herausgebracht. Zunächst würde ich einen kurzen Einblick in Claim the Space geben, eine feministische Vernetzung in Wien, die Feminizide politisiert, genauso wie danach auch über das AutorInnenkollektiv Bibi Kiefenpom, und dann nochmals kurz erklären, was es mit diesem Namen auf sich hat. Und daran anschließend würden wir in drei Schlaglichtern auf unsere Auseinandersetzungen eingehen. Judith wird als erstes was über Grenzaktivismus und kollektive Wissensproduktion erzählen. Ich werde was zur Politisierung von Feminiziden sagen. Und Judith wird im Anschluss noch Impulse aus der kollektiven Erfahrung dieser Politisierung teilen. Und danach freuen wir uns auch sehr auf Fragen und Diskussion. Und dazu würde ich aber vorab noch Folgendes sagen. Und zwar, wir sind offen für viele und vielfältige Fragen. Wenn ihr, also was auch immer, irgendwelche Begriffe, die unklar waren, irgendwelche Widersprüche, die ihr erkennt, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt und so weiter. Aber nachdem das Thema selbst so gewaltsam ist, wollten wir nur sagen, dass ihr bitte davor auch bedenkt, hier im Raum können auch Personen sein, die selber von feminizidaler Gewalt betroffen sind oder waren, die einen Feminizid überlebt haben oder Angehörige sind von Personen, die feminizidale Gewalt erlebt haben. Das heißt, eure Beiträge sind extrem willkommen, aber genau, wir freuen uns auch auf gemeinsame Diskussionen, aber bedenkt nur diese Möglichkeiten. Und damit würde ich schon zum ersten quasi Teil kommen, den ich angesprochen hatte, und zwar Claim the Space. Claim the Space ist eine feministische Vernetzung in Wien, die sich 2020 gegründet hat. Und darin haben sich Einzelpersonen und feministische Gruppen, Kollektive zusammengetan mit dem Ziel, keinen einzigen Feminizid, von dem wir erfahren und der in Österreich verübt wurde, unbeantwortet zu lassen. Und konkret hat die Praxis so ausgesehen, dass wir über 2 Jahre lang nach jedem Feminizid, von dem wir erfahren haben, das ist recht wichtig, genau, auf die Straße gegangen sind, eine Kundgebung organisiert haben, meistens danach auch noch eine Demonstration gebildet haben und gemeinsam sowohl der konkreten Person gedacht haben, aber auch im öffentlichen Raum auf das Kontinuum patriarchaler Gewalt eingegangen sind. Auf diesen Begriff des Kontinuums will ich später auch nochmals eingehen. Und darüber hinaus, also über diese Kundgebungen und Demonstrationen, haben wir auch offene feministische Treffen organisiert, wo inhaltliche Diskussionen stattgefunden haben, Kundgebungen nachbesprochen wurden oder wir uns über unsere eigenen Erfahrungen ausgetauscht haben. Genau, das waren so Ankündigungen und auch kurze Einblicke. Wir zeigen auch immer wieder Bilder auch von dieser Praxis. Wir vier, also Judith, eben Kari, Marcella und ich, haben uns in der Praxis von Claim the Space kennengelernt und zum AutorInnenkollektiv Bibi Kiefenpom zusammengeschlossen. Und Bibi Kiefenpom ist ein Akronym und steht für, bis wir keinen einzigen Feminizid mehr politisieren müssen. Ein bisschen sperrig, aber genau. Als AutorInnenkollektiv haben wir gemeinsam eben dieses Buch Feminizide, kollektiv patriarchale Gewalt bekämpfen, verfasst und 2023 veröffentlicht. Und mit dem Buch wollten wir Diskussionen festhalten und feministische Bewegungsgeschichte niederschreiben, um gemeinsam davon lernen zu können, um diese Diskussion auch quasi öffentlich zugänglich zu machen, Diskussionen, die auch in Claim the Space stattgefunden haben, aber nicht die Diskussion festzuschreiben, das ist uns recht wichtig. Das heißt, wir haben Diskussionen, die stattgefunden haben, aus unseren Perspektiven oder mit unseren Recherchen vertieft, aber wollten dieses Wissen quasi nochmals nach außen tragen und eben an so Räumen wie jetzt mit euch darüber auch in Diskussion kommen. Und dieses Buch ist eben an der Schnittstelle von Wissenschaft und Aktivismus zu verorten.
Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite und nochmal ein großes Dankeschön an die Orga von diesem tollen Kongress und die Einladung und die Möglichkeit, hier beim Eröffnungsvortrag Einblicke in unsere Ideen und Perspektiven zu geben. Kira hat ja schon angesprochen, dass wir uns so an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Wissenschaft verorten, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass wir vier AutorInnen des Buchs auch gleichzeitig irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise in wissenschaftlichen Kontexten aktiv sind. Und daraus entstehen natürlich auch bestimmte Spannungsfelder. Und um diese Spannungsfelder und die damit verbundene Wissensproduktion besser verstehen zu können, scheint uns der Begriff, den Marcella vorgeschlagen hat, nämlich der Begriff des Grenzaktivismus, hilfreich. Und mit diesem Begriff meinen wir das Bewegen an Grenzen von Bereichen, die oftmals als Gegensätze konstruiert werden, wie beispielsweise von Wissenschaft und Aktivismus, von Theorie und Praxis, aber auch von Geschichten, Sprachen, Positionen oder auch Erfahrungen. Und inspiriert von Gloria Alessandruas Arbeiten begreifen wir Grenzen als Orte des Überschreitens, des Verbindens von Kämpfen und Wissenssystemen mit dem Ziel, diese verschiedenen Räume auch miteinander zu verbinden und auch politische Kämpfe miteinander zu verknüpfen. Und im Buch zeigen wir oder versuchen wir zu zeigen, dass es gerade diese Grenzbewegungen sind, die eigentlich neues Wissen, neue Koalitionen und neue Formen politischer Handlungsfähigkeit überhaupt erst hervorbringen können. Also Grenzaktivismus bedeutet für uns, sich gleichzeitig in verschiedenen Sphären zu bewegen, zwischen Wissenschaft und Aktivismus, zwischen Theorie und Praxis, zwischen unterschiedlichen kulturellen Räumen, Sprachregimen, aber auch zwischen individueller Erfahrung und kollektiven Analysen. Und anstatt diese Bereiche eben komplett getrennt voneinander oder als unvereinbar zu denken, insistiert dieser Grenzaktivismus vielmehr darauf, sie eben in eine produktive Spannung zu bringen. Und erst durch diese Spannungen wird unserer Auffassung nach sichtbar, wie Wissen überhaupt entsteht, welche Machtverhältnisse strukturieren und welche politischen Möglichkeiten dabei auch in den Zwischenräumen liegen, weil gerade diese Grenzen auch zeigen, wer sprechen darf, welches Wissen als legitim erachtet wird und welche Perspektiven aber auch systematisch ausgeschlossen werden. Und Claim the Space, also unsere offene feministische Vernetzung, zeigt, wie wir finden, recht exemplarisch, dass Wissensproduktion und insbesondere feministische Wissensproduktion eben nicht nur entweder auf der Seite der Wissenschaft oder auf Seite von Bewegungen stattfindet, sondern ganz viel auch in diesem Dazwischen. Und dieses Wissen eben weder rein subjektiv ist, noch rein akademisch, sondern es vielmehr deswegen entsteht, weil Menschen miteinander in Diskussion treten, sich aufeinander beziehen, ihre Perspektiven teilen, gemeinsame Praktiken entwickeln. Das bedeutet, dass Grenzaktivismus für uns an dieser Stelle auch heißt, Erfahrungen in eine politische Sprache zu übersetzen, ohne sie zu glätten, das auf der einen Seite, und zugleich aber auch theoretische Konzepte in die Praxis zu überführen, ohne sie zu entpolitisieren. Und so lässt sich irgendwie die zentrale These zuspitzen, dass wirklich transformatives Wissen, feministisches Wissen, genau an diesen Grenzen entsteht. Dort, wo unterschiedliche Erfahrungen, Praktiken, Theorien aufeinandertreffen und ineinander übersetzt werden. Grenzaktivismus schafft für uns also Räume, in denen diese Übersetzungen möglich werden, Räume, die auch nicht darauf aus sind, Einheit herzustellen oder dass wir am Ende irgendwie alle eine Meinung haben müssen, sondern die vielmehr auf Verbundenheit setzen. Also Räume, in denen auch Konflikte anerkannt werden können und Differenzen ausgehalten und dennoch kollektive Allianzen geschmiedet werden können. Uns geht es eben vor allem um eine feministische Praxis, die daran arbeitet, genau diese Grenzen auch zu verschieben, zu öffnen oder neu zu denken und damit Bedingungen zu schaffen, unter denen verschiedene Kämpfer miteinander in Beziehung treten können. Und in dieser Arbeit an den Grenzen liegt letztlich für uns auch die Möglichkeit eines Wissens, das die Welt nicht nur beschreibt, sondern sie auch verändern kann. Und dafür haben wir dann auch den, uns für einen kollektiven Prozess der Wissensproduktion entschieden, oder vielmehr ist das Buch, das wir geschrieben haben, eben das Ergebnis davon, weil diese Auseinandersetzung mit Feminiziden im Rahmen von dieser offenen feministischen Vernetzung Claim the Space für uns alle einfach deutlich gemacht hat, dass Wissen nicht im isolierten Denken einzelner Subjekte entsteht, sondern genau in unserem gemeinsamen Handeln, in unseren geteilten Erfahrungen und auch kollektiven Emotionen. Und in diesem Prozess der kollektiven Wissensproduktion versuchen wir auch, diese vielfältigen, subjektiven, situierten Perspektiven der beteiligten Personen sichtbar zu machen. Das heißt, dass dieses situierte und kollektiv produzierte Wissen somit auch in einem Widerspruch steht zu bestimmten wissenschaftlichen Traditionen, die Erkenntnisse oftmals als ein individuelles Eigentum behandeln, das dann einem einzelnen Subjekt zugeschrieben wird und von institutionellen Autoritäten validiert wird. Und demgegenüber begreifen wir Wissen viel mehr als einen gemeinschaftlich hervorgebrachten Prozess, der eben aus kollektiven Kämpfen entsteht und diesen auch weiterentwickelt wird und werden soll. Und genau deswegen haben wir uns auch für ein AutorInnen-Kollektiv entschieden, also mit dem Namen Bibi Kefempom, um einfach sichtbar zu machen, dass wenn wir jetzt da unsere Namen drauf geschrieben hätten auf das Buch, dann würde wieder der Eindruck entstehen, dass wir sozusagen dieses Wissen für uns beanspruchen oder irgendwie behaupten, wir haben das produziert. Und da wollten wir eben deutlich machen mit auch dieser Wahl eines AutorInnen-Kollektivs, diesen Prozess der kollektiven Wissensproduktion sichtbar zu machen. Gleichzeitig haben wir uns aber auch entschieden, sichtbar zu machen, dass wir vier hinter diesem AutorInnen-Kollektiv stehen, weil natürlich unsere subjektiven Perspektiven auf den Prozess, wie wir bestimmte Praxen eingeordnet, wahrgenommen, analysiert haben, die Perspektiven in dem Buch prägen und andere Leute, die auch bei Claim the Space aktiv waren und sind, möglicherweise ganz andere Perspektiven auf die gleichen Geschehnisse, Prozesse, ganz andere Perspektiven hätten. Wichtig ist uns aber einfach deutlich zu machen, dass diese Diskurse heterogen sind, dass sie notwendigerweise offen sind und dass das, was wir in diesem Buch zusammengetragen haben, jetzt irgendwie auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat oder auf irgendwelche abschließenden Erklärungen abzielt, sondern dass wir das vielmehr als einen fortlaufenden Prozess begreifen. Insofern geht es uns auch nicht darum, unsere Analysen irgendwie so als endgültige Befunde zu präsentieren, sondern als Beiträge zu einer dynamischen Debatte, die sich in politischen Bewegungen, in alltäglichen Erfahrungen und auch in theoretischen Auseinandersetzungen tagtäglich fortsetzt. Und ich würde sagen, dass dieser Kongress auch ein weiterer Ort ist, wo genau diese Debatten fortgesetzt werden können. Also es soll eben um Beiträge zu einer dynamischen Debatte sein und diese Offenheit ist aus unserer Perspektive eben kein Mangel, sondern vielmehr ein Ausdruck einer politischen Haltung, weil sie sich einfach auch der Vorstellung verweigert, dass wir so endgültig abgeschlossenes Wissen haben und wir stattdessen vielmehr darauf insistieren, dass es eben diese Pluralität von Perspektiven, Praktiken und Deutungen gibt, die, in denen feministische Kämpfe einfach miteinander in Beziehung treten. Und auf eine gewisse Art und Weise haben wir in dem Buch auch unsere Geschichte selbst geschrieben. Wir verstehen aber auch diesen Prozess des Geschichtsschreibens als einen sehr ambivalenten Prozess. Insofern geht es uns auch dabei nicht darum, eine lineare Erzählung feministischer Kämpfe zu erzeugen oder eine kanonisierte Genealogie festzuschreiben, sondern vielmehr auch Geschichte als ein Feld von Auseinandersetzungen zu begreifen, in denen Kämpfe, Begriffe und Praktiken in ständiger Bewegung sind. Also Geschichte schreiben bedeutet hier auch, Beziehungen sichtbar zu machen zwischen vergangenen und gegenwärtigen Kämpfen, zwischen lokalen und transnationalen Kämpfen, zwischen unterschiedlichen Formen feministischer Organisierung. Und so entsteht für uns eben ein Verständnis von Wissen, das sich nicht rein auf den akademischen Raum erschöpft, sondern aus kollektiven Handlungsperspektiven und Erfahrungen heraus entsteht und zugleich auch auf genau diese Praxen auch zurückwirkt. Es ist ein Wissen, das Grenzen überschreiten möchte, nämlich zwischen individuellen Erfahrungen, kollektiven Analysen, zwischen Theorien und Praxen, zwischen Erinnern und Handeln. Und gerade in dieser Grenzarbeit, würden wir sagen, liegt auch genau seine transformative Kraft. Und damit gebe ich wieder zurück an Kira.
Danke. Genau, ich würde auch sagen, dass der Begriff des Feminizids, auf den ich jetzt gleich näher nochmals eingehen werde, eben auch so ein Produkt kollektiver Wissensproduktion ist. Und in der Politisierung von Feminiziden geht es eben darum, oder ging es uns auch sehr stark darum, aber geht es darum, Begriffe für die Gewalt, die wir erleben, zu finden und diese Gewalt zu benennen und sie sichtbar zu machen. Damit folgen wir einem Postulat einer spanischen Wissenschaftlerin, Celia Amorós Puente, und zwar konzeptualisieren heißt politisieren. Mit unseren Erfahrungen, unseren Praxen, unseren Analysen entwickeln wir kollektiv, also eben auch diese kollektive Wissensproduktion eben, was wir unter Feminiziden verstehen. Diese Politisierung ist auch immer kritisch reflexiv, also es geht darum zu benennen, oder diese Gewalt zu benennen, zu entnormalisieren und zu bekämpfen. Aber dieser Begriff Feminizid, der ist nie nur abstrakt, sondern orientiert sich an konkreten Erfahrungen, die dann eben als Feminizid politisiert werden oder nicht. Diese Einteilung und Benennung ist umkämpft, aber sie ist nicht willkürlich, sondern es geht immer darum, die konkrete Gewalt zu bekämpfen. Und zwar anhand oder im Kontext einer Gesellschaftsanalyse, welche eben patriarchale, vergeschlechtlichte, sexistische, misogyne, transfeindliche oder binärhierarchische Strukturen benennt. Und auf diese binärhierarchischen Strukturen würde ich auch nochmal ganz kurz eingehen. Also wir verorten eben in Anlehnung an feministische AktivistInnen und feministische TheoretikerInnen Feminizide in diesem Kontext von binärhierarchischen Geschlechterverhältnissen und möchten mit dem Begriff darauf aufmerksam machen, dass diese Gewalt innerhalb von konkreten, historisch gewordenen, vergeschlechtlichten Verhältnissen verübt wird. Und dass innerhalb dieser binärhierarchischen Geschlechterverhältnisse diese Geschlechterordnung, die Abwertungslogiken, die mit ihr einhergehen, also von bestimmten Geschlechtern, von vergeschlechtlichen Attributionen, also was zum Beispiel als weiblich gilt und was als männlich gilt und wie das zueinander gestellt wird, aber auch von Begehren abseits von heteronormativen Begehren und auch die gewaltsame Durchsetzung dieser Geschlechterordnung, eben beispielsweise durch Feminizide, keineswegs die Abweichung sind, sondern sie sind vielmehr Normalität. Sie sind die normalisierten gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das Ziel der Politisierung von Feminiziden ist es, diese gesellschaftlichen und politischen Dimensionen von Gewalt sichtbar zu machen, und zwar insbesondere in einem Kontext, in dem diese geschlechtsbezogenen Aspekte von Morden, also von Feminiziden, immer wieder entnannt werden. Das heißt, uns geht es darum, in der Politisierung von Feminiziden hegemonialen Narrativen, die die Gewalt rechtfertigen oder sie verharmlosen oder sogar legitimieren, diese Narrative zu identifizieren und in Frage zu stellen. Solche politischen oder medialen Narrative kennen wir wahrscheinlich alle, beispielsweise wenn von sogenannten Eifersuchtsdramen gesprochen wird und damit den Betroffenen in einer Täter-Opfer-Umkehr Mitschuld an der Gewalterfahrung gegeben wird, statt den Mord als solchen zu bezeichnen, oder wenn konkrete Taten für rassistische Ideologien instrumentalisiert werden und vereinnahmt werden. Und uns geht es im Gegensatz darum, die Gewalt zu benennen, ohne eben zum Beispiel rassistische Externalisierung oder Projektionen auf andere zu reproduzieren. Und die feministische Wissenschaftlerin Veronica Gago, also Wissenschaftlerin und Aktivistin, eben auch an so einer Grenzposition quasi, hat als Gegenargument zu Diskursen, welche Täter systematisch pathologisieren, geschrieben: Er ist nicht krank, sondern ein gesunder Sohn des Patriarchats. Eben bei Feminiziden handelt es sich nicht um das andere dieser Gesellschaft, sondern diese Gewalt und ihre Normalisierung sind tief in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingeschrieben. Und damit geht es in der Politisierung auch darum, die Individualisierung der Taten zu bekämpfen. Das heißt, es sind nicht einfach nur alles Einzeltaten, sondern es gibt strukturelle Zusammenhänge zwischen den Taten und die müssen wir erkennen und zum Thema machen. Und dementsprechend soll über die Benennung und Politisierung öffentliche Sichtbarkeit generiert werden. Die Gewalt und ihre Beendigung soll zum Teil öffentliche Auseinandersetzungen gemacht werden. Und in dem Sinne geht es in der Politisierung einmal eben darum, sich gegen die Entnennung dieser Gewalt zu stellen, aber auch gegen die Privatisierung und Individualisierung zu richten. Es handelt sich vielleicht um konkrete Taten, also konkrete einzelne Taten, aber es sind keine Einzelfälle, sondern diese Gewalt hat Struktur. Und ich würde das kurz an einem Beispiel von der Praxis von Claim the Space zeigen, wie sich eben gegen diese Privatisierung und Individualisierung gestellt wird. Und zwar hat sich in Claim the Space ein ritualisiertes Gedenken im Rahmen der Kundgebungen entwickelt. Und zwar wird dabei oder werden die Daten und Orte der Taten verlesen, die in den letzten 365 Tagen verübt wurden und danach gemeinsam nie une menos, vives nos queremos, also keine einzige weniger, wir wollen uns lebend, skandiert. Und Aktivistinnen von Claim the Space haben einen Text formuliert, um dieses Gedenken zu kontextualisieren und die Kundgebungsteilnehmerinnen auch auf das Gedenken vorzubereiten. Und in der Einleitung heißt es, und das würde ich kurz vorlesen, denn auch die Erinnerung muss zu einer kollektiven Praxis werden. Diese Morde an Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinären, Trans- und Agender-Personen, kurz Flinter, werden als Einzelschicksale verhandelt und ins Private gedrängt. Damit bleibt auch das Erinnern privat und individuell. Als FeministInnen stehen wir aber heute hier und wollen uns kollektiv und öffentlich an jene, die in den letzten 365 Tagen durch feminizidale Gewalt getötet wurden, erinnern. Damit werden eben Emotionen wie Trauer aus der Vereinzelung, aus dem vermeintlich Privaten herausgetragen und dementsprechend öffentlich getrauert oder wütend auch zu sein und zugleich eben diese Individualisierung der Taten kritisiert. Und das würden wir auch nochmals als politischen Akt des Widerstands gegenüber der Entnennung und Privatisierung dieser Gewalt verstehen, also auch im Sinne der feministischen Parole, das Private ist politisch. Und bei der ersten Demonstration, die fand im Juli 2020 statt, war der Start vor dem Radiokulturhaus des ORF, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und die hat gestartet mit diesem Transparent, auf dem nichts anderes steht als es heißt Femizid, mit dem eben die verharmlosende Berichterstattung kritisiert werden sollte, nachdem ich glaube auch wieder von eben sogenannten Eifersuchtsdramen gesprochen wurde. Und in dem Aufruf nach der konkreten Benennung, also nachdem, dass wir diesen Begriff so öffentlich verwenden, liegt eben nicht einfach nur ein Spiel mit Wörtern, sondern es geht darum, eben einen Begriff für diese Gewalt zu finden und diese Gewalt beim Namen zu nennen. Ein Begriff, der die Gewalt nicht verharmlost, sondern zugleich auf die konkrete Tat verweist und auf die gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer die Tat verübt wird. Und mit dem Begriff geht es also darum, konkrete Erfahrungen und eine Struktur von Gewalt zu benennen. Damit ist der Begriff aber auch stets umkämpft, das ist schon vorhin erwähnt, und er ändert sich mit unseren Analysen und mit unseren konkreten Erfahrungen. Und ich würde hier nochmals kurz was zitieren aus dem Buch, weil das ganz gut nochmals zusammenbringt. Der politische Begriff Feminizid bleibt offen und umkämpft. Anknüpfend an die Proteste in Lateinamerika wird das, was als feminizidale Gewalt gilt, im gemeinsamen politischen Kampf bestimmt. Die Komplexität der Verhältnisse zwingt uns dazu, die geschlechtsbezogenen Dimensionen von Gewalt immer wieder neu zu begreifen und dabei auch eigene patriarchale, misogyne oder transfeindliche Muster zu erkennen. Schließlich bietet uns der Begriff keine Letztbegründung. Wir können nie bestimmen, ob Geschlecht bzw. Geschlechterverhältnisse die ausschlaggebenden Gründe für den einzelnen Feminizid waren. Der politische Begriff des Feminizids zeichnet sich also gerade durch seine Umkämpftheit aus. Er ist uneindeutig. Und doch hilft er uns, das Kontinuum patriarchaler Gewalt zu benennen und immer wieder neue Erkenntnisse feministischer Debatten und Erfahrungen zu bündeln. In diesem Sinne ermöglicht der Begriff die Benennung einer vielschichtigen Struktur, um eben diese zu kritisieren und zu transformieren, statt zu stabilisieren. Und um sowohl die Bandbreite der Gewalt als auch die jeweiligen Erfahrungen, die sich eben nicht homogenisieren lassen, zu benennen, verstehen wir Feminizide ebenfalls in Anlehnung an TheoretikerInnen, an AktivistInnen, aber auch zum Beispiel an SozialarbeiterInnen als Teil oder Zuspitzung eines Kontinuums patriarchaler Gewalt. Und dieses Kontinuum umfasst beispielsweise auch verbale, psychische und physische Gewalt, ökonomische Gewalt, misogyne, sexistische, queerfeindliche Gewalt, Gewalt, die sich gegen trans, inter, nicht-binäre, agender, aber auch nicht ableisierte Personen richtet, normierende und vergeschlechtlichende Gewalt und so weiter. Also quasi ein sehr umfassendes Gewaltverständnis. Und Feminizide sind damit zwar eine Form und auch eine sehr extreme Form von Gewalt, und sie sind aber eben auch Teil eines Kontinuums von Gewalt. Das ist deshalb relevant, weil der Umfang und die Alltäglichkeit dieses Gewaltkontinuums oftmals in politischen Diskursen durch den Fokus auf die einzelne Tat unsichtbar wird oder unsichtbar gemacht wird. Die Rede vom Kontinuum patriarchaler Gewalt verweist aber auch darauf, dass wir alle von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Und erst die Benennung quasi des Kontinuums ermöglicht es auch, die eigene Involviertheit in diese Gewaltverhältnisse und die eigenen Gewalterfahrungen innerhalb von diesem Kontinuum zu verorten und Verbindungen zu ziehen. Aber also wir sind somit alle betroffen, aber aufgrund unterschiedlicher Erfahrungswelten, unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionalitäten, unterschiedlicher Betroffenheiten betrifft uns diese Gewalt auch unterschiedlich. Und das ist entscheidend für die gemeinsame politische Praxis, wie ich gleich nochmals mit dem Zitat von Veronika Gago verdeutlichen möchte, weil der kollektive Widerstand sich dann nicht per se in oder aus der gemeinsamen Erfahrung der Gewalt ergibt, sondern das Gemeinsame entsteht durch das Situierte und Transversale Infragestellen von Gewalt. Also wir müssen nicht alle das Gleiche erlebt haben, um diese Gewalt zu politisieren, sondern wir können zusammentragen, was die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Gewalt sind, die wir erleben, und daraus entsteht der gemeinsame politische Kampf. Die Politisierung von Feminiziden ermöglicht es also zum einen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen von Gewalt herzustellen, und zum anderen können wir durch diese Politisierung auch begreifen, wie wir alle in der jeweiligen Spezifizität von Gewalt betroffen sind und diese eben kollektiv in Frage stellen und bekämpfen.
Ja, wie angekündigt, möchte ich nochmal so ein paar Impulse aus der Praxis geben. Als wir begonnen haben, damals im Sommer 2020 gegen Feminizide auf die Straße zu gehen, haben wir dann natürlich, waren wir nicht die Ersten, die diese Idee hatten, sondern wir haben an vielfältige feministische Kämpfe auf der ganzen Welt anknüpfen können. Und ja, ich würde sagen, dass ganz viele von diesen feministischen Praxen, die global bzw. transnational entstanden sind, auch hilfreiche Impulse für uns gesetzt haben. Beispielsweise haben wir, wie ganz viele andere Gruppen, auch dieses Canción sin Miedo, also das Lied ohne Angst, bei unseren Demonstrationen und Kundgebungen gemeinsam gesungen, auch eine deutschsprachige Übersetzung dafür entwickelt, die sich im Laufe der Debatten und des Prozesses auch verändert hat, die wir angepasst haben. Und auch die Performance von dem chilenischen KünstlerInnen-Kollektiv Las Tesis, Un Violador en tu Camino, auch die wurde mehrfach irgendwie in Wien und auch anderen Städten in Österreich aufgeführt. Und es zeigt eben auch nochmal auf erneute Art und Weise diese Verbundenheit bzw. die Transnationalität irgendwie auch von bestimmten feministischen Kämpfen. Und auf der anderen Seite stellt sich aber auch immer die Frage der Übersetzbarkeit, weil es ja auch problematisch ist und auch nicht immer so gut klappt, einfach etwas, was irgendwie beispielsweise jetzt in lateinamerikanischen bzw. karibischen Kontext entwickelt wurde, einfach nach Europa zu transferieren und hier eins zu eins übernehmen, weil einfach nicht jede Praxis einfach so übernommen werden kann, nicht jede Kategorie sich bruchlos übertragen lässt. Und in diesem Sinne hat für uns Übersetzen in unseren jeweiligen situierten Kontext mit eben auch den ganz konkreten politischen Rahmenbedingungen nicht bedeutet, zu kopieren, sondern zu überführen, anzupassen, neu zu deuten. Und für uns hat das eben bedeutet, die Verhältnisse im eigenen Kontext zu analysieren und gleichzeitig aber auch die Verbindungen zu finden, die über geografische Grenzen hinausreichen. Und diese Form des Übersetzens haben wir selbst eben als ein Teil von unserer kollektiven Praxis begriffen, weil auch sie sichtbar macht, dass feministische Bewegungen eben nicht nur auf konkrete Missstände oder lokale konkrete Missstände reagieren, sondern dass sie einen gemeinsamen Raum schaffen, in dem Gewalt benannt, verstanden und politisch adressiert werden kann. Und genau hier möchte ich auch ansetzen bei der Frage des Benennens und des Adressierens und anhand von zwei Beispielen, nämlich den Feminizid-Suiziden und den feminizidalen Suiziden, auch aufzeigen, wie so Debatten bei uns gelaufen sind und wie wir auch versucht haben, bestimmte Phänomene zu benennen und dadurch auch zu politisieren. Das heißt, wenn wir über Feminizide bei Claim the Space gesprochen haben oder auch allgemein darüber sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Gewalt, sondern auch ganz viel über Kategorien, die diese Gewalt überhaupt sichtbar oder auch unsichtbar machen. Und auch im Buch haben wir versucht aufzuzeigen, dass ganz häufig irgendwie Zählungen oder Benennungen eben nicht im luftleeren Raum passieren, sondern dass das ganz machtvolle Kategorien sind, weil sie einfach darüber entscheiden, welche Taten als gesellschaftlich relevant gelten, wer als Betroffene bzw. als Opfer überhaupt wahrgenommen wird und welche Gewalt überhaupt als solche erkennbar wird. Und haben auch versucht, eben diese zentrale Frage aufzuwerfen, wer oder was eigentlich zählt, welche Morde unsichtbar bleiben und dadurch vielleicht auch nicht gezählt werden. Weil Zahlen einfach Realitäten schaffen und bestimmen, welche politischen Agenden, welche institutionellen Prioritäten und öffentlichen Wahrnehmungen damit einhergeht. Und gerade bei der Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischer Gewalt haben feministische Bewegungen immer wieder darauf hingewiesen, dass viele Taten überhaupt erst gezählt werden, wenn sie richtig benannt werden. Und für uns in unserer Praxis hat auch bedeutet, benennen, da ist auch immer mit der Überlegung einhergegangen, zu konzeptualisieren und dadurch auch zu politisieren. Weil, wie Kira schon angesprochen hat, erst die Benennung als Feminizid verschiebt eben die Tötung von Flinters aus dem Bereich dieser vermeintlich privaten Tragödien in das Feld struktureller Gewaltverhältnisse, in das Feld dessen, was überhaupt veränderbar und politisch adressierbar ist. Und in kollektiven feministischen Debatten, wie wir sie eben in Claim the Space geführt haben, wird sichtbar, dass Begriffe ganz wichtige politische Werkzeuge sind in unseren Kämpfen und dadurch auch Debatten rund um Benennungen für uns ganz zentral Orte der Auseinandersetzungen geworden sind, weil sie ausdrücken, welche Strukturen sichtbar gemacht werden müssen, welche Gewaltformen anerkannt und welche Machtverhältnisse kritisiert werden. Und wenn wir jetzt beispielsweise in den Medien erfahren haben, dass eine Flinter-Person ermordet wurde, dann war für uns auch nicht immer sofort klar, das zählen wir jetzt irgendwie als Feminizid und wir gehen auf die Straße. Und am Ende des Tages war für uns die Zählung selber auch nicht das relevante Moment, also die Entscheidung, ist es jetzt ein Feminizid oder nicht, sondern das wirklich Relevante war für uns in die Debatte gehen, ins Gespräch und darüber in Austausch zu treten, was sind denn die vergeschlechtlichten Dimensionen, was sind denn die Bedingungen, die überhaupt zu diesen Morden geführt haben. Und aus unseren konkreten Debatten sind beispielsweise Benennungen wie Feminizid, Suizid oder auch feminizidale Suizide entstanden. Und wir glauben halt, oder in Claim the Space haben wir sehr stark die Erfahrung gemacht, dass die Kämpfe um die richtigen Begrifflichkeiten ein ganz zentrales Element unserer feministischen Politisierung sind, weil wenn wir Gewalt anders benennen, dann verschieben wir dadurch einfach auch, wie sie verstanden wird. Und Benennungen sind dadurch für uns auch immer Interventionen gewesen in die öffentliche Wahrnehmungen, weil sie eben auch darauf verweisen, dass Gewalthandlungen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können, sondern Teil eines größeren Kontextes, eines größeren Musters sind. Und Begriffe ermöglichen es dadurch auch neue politische Setzungen zuzulassen, die auch neue Interpretationsräume eröffnen und andere wiederum entkräftigen. Und um das jetzt nochmal ganz konkret runterzubrechen auf ein konkretes Beispiel für die politische Bedeutung solcher Benennung, war für uns der Umgang mit Tötungen, die oftmals verharmlosenderweise als doppelter Suizid, erweiterter Suizid oder Mitnahmesuizid bezeichnet wurden. Ganz konkret gab es vor 3 Jahren gab es einen Monat, wo in Österreich 4 sehr ähnliche Fälle passiert sind. Es war in der Regel so, ein älteres Paar, meistens war die Flinterperson schwer erkrankt und in der Regel hat der Täter zuerst die Flinterperson erschossen, also meistens auch mit einer Waffe, und danach sich selbst getötet. Und in den Medien ist es eben ganz lang irgendwie so als erweiterter Suizid oder Doppelsuizid verhandelt worden und dadurch einfach die ganzen, also einerseits fokussieren diese Begrifflichkeiten sehr stark auf den Täter, also der Täter hat Suizid begangen und der Femizid, der davor passiert ist, ist irgendwie nur so eine Begleiterscheinung davon. Das ist, also haben wir halt in der Debatte festgestellt, dass das irgendwie so ein zentraler Aspekt ist. Aber diese Taten enthalten eben noch ganz viele andere geschlechtsspezifische Momente, also auch im Hinblick auf die Tatmotive, auf die Taterklärungsmodelle oder auch die Durchführungen der Taten selbst, weil allein schon, wenn man sich die Vorgehensweise ansieht, der Mann wieder in der stark aktiven Rolle, die Frau in der passiven Rolle, aber auch die Tatmotive bzw. Erklärungsmodelle in den Medien oftmals irgendwie verhandelt als der Täter konnte halt irgendwie mit der schweren Erkrankung seiner Partnerin nicht umgehen. Und auch hier wird ja auch total deutlich, dass einfach da geschlechtsspezifische Faktoren zum Wirkung zeigen, weil Männer halt eben nicht mit Care-Arbeiten umzugehen lernen und umgekehrt. Also viele Flinterpersonen sehr aufopfernd sich für also ihre Partner bis zum Tod pflegen oder unter Anführungszeichen, wie es die Ehe vorsieht, bis dass der Tod uns scheidet und auch andere Familienangehörige selbst, aber wenn sie schwer erkrankt sind, häufig niemanden zur Last fallen wollen, für niemanden eine Belastung sein wollen, also auch irgendwie die Frage, weil in manchen Fällen gab es auch Abschiedsbriefe von den Paaren, wo dann irgendwie behauptet wird, sie hätten sich gemeinsam für diese Taten entschieden, aber wo einfach auch in Frage gestellt werden kann, wie selbstbestimmt kann so eine Entscheidung unter den Voraussetzungen einfach aktueller patriarchaler Verhältnisse überhaupt getroffen werden. Und über diese Debatten und diese kollektiven Auseinandersetzungen, wo wir in Austausch getreten sind, über genau die strukturellen Verhältnisse, die hinter solchen Taten stehen, haben wir halt eben neue Benennungen geschaffen, nämlich den Begriff des Feminizid-Suizids, um eben deutlich zu machen, dem Suizid ist ein Femizid vorausgegangen und auch wenn wir möglicherweise letztlich darüber urteilen können, wie selbstbestimmt das jetzt irgendwie auch von dieser Flinterperson war, dann war es trotzdem für uns eben wichtiger, diese politische Debatte und diese Auseinandersetzung zu führen. Das heißt, für uns hat einfach diese Bezeichnung Feminizid-Suizid ein wirksames Instrument geschaffen, um eine präzisere und politisch angemessenere Terminologie zu entwerfen, die die geschlechtsspezifische Gewalt klar benennt und auch die patriarchale Dimension davon sichtbar macht. Und in diesem Sinne hat für uns auch diese Auseinandersetzung mit Feminizid, Suiziden einen Beitrag geleistet zur Politisierung von Feminiziden, weil sie uns einfach dazu verholfen hat, die gewachsenen Strukturen zu sehen, die eben hinter diesen Taten auch stehen. Und dass eben auch, wie Kira schon beschrieben hat, auch diese Taten nicht aus der Norm herausfallen, sondern einfach eine extreme Zuspitzung jener Macht- und Gewaltverhältnisse sind, die den Alltag patriarchaler Gesellschaften sehr stark strukturieren. Und das zweite Beispiel, das ich noch mitgebracht habe, nämlich feminizidale Suizide. Auch hier haben wir versucht, einfach bestimmte Suizide oder sichtbar zu machen, dass viele Suizide von Flinterpersonen keine individuellen oder isolierten Entscheidungen sind, sondern ebenso die Folge von patriarchalen Gewaltverhältnissen. Und dass auch in diesen Fällen diese Benennung wesentlich zur Politisierung von diesen Selbsttötungen beitragen kann, weil sie einfach die Strukturen sichtbar machen, die zu diesen Todesfällen führen, sie benennen und damit auch gesellschaftlich verhandelbar machen. Und dabei wird einfach auch deutlich, dass viele Flinterpersonen eben nicht nur durch direkte Tötungen ums Leben kommen, sondern auch die strukturellen, psychischen oder institutionellen Herausforderungen oder gesellschaftlichen Bedingungen viele Flinterpersonen in den Tod treiben können. Viele Suizide, haben wir diskutiert, sind eben versteckte Fälle von Feminiziden, weil sie, also insbesondere dann, wenn die Betroffenen davor sexualisierte Gewalt, Demütigungen, Stalking oder auch institutionelles Versagen erfahren haben. Und diese Benennung als feminizidale Suizide rückt eben wieder die Zusammenhänge ins Zentrum und stellt klar, dass der Tod halt eben nicht irgendwie eine unter Anführungszeichen individuelle Tragödie war oder ein Schicksal oder ähnliches, sondern vielmehr das Ergebnis von einer systematischen Gewalt und oftmals auch staatlichen oder institutionellen Versagen. Und genau diese Benennung als feminizidale Suizide ermöglicht auch Täter und staatliche Institutionen in die Verantwortung zu nehmen. Also dabei auch so Themen wie Victim Blaming, institutionelle Nachlässigkeit oder Straflosigkeit von Tätern, gesamtgesellschaftliche Missachtung von Gewaltbetroffenen, eben diese Themen auch zu adressieren. Und durch die Politisierung dieser Gewalt, die hinter feminizidalen Suiziden steht, auch diese nicht länger als ein individuelles oder privatisiertes Problem oder individuelles Scheitern darzustellen, sondern als ein kollektiv staatlich mitproduziertes Gewaltverhältnis. Und auch hier haben wir wieder viel Inspiration von Kämpfen aus Lateinamerika und der Karibik erhalten, weil gerade diese Benennung als feminizidale Suizide auch neue rechtliche und auch aktivistische Handlungsmöglichkeiten für uns ergeben hat. Wir haben hier zum Beispiel Beispiele aus einzelnen lateinamerikanischen Ländern entdeckt, wo die Kategorie Suicidio Femicida bereits in den Strafgesetzbüchern Eingang gefunden hat und gerichtliche Verfolgung ermöglicht, wenn Täter Betroffene in den Suizid treiben. Und wir haben kürzlich erfahren, dass in Frankreich nun auch solche feminizidalen Suizide zumindest gezählt werden. Also auch hier wird deutlich, dass die Benennung also eine Grundlage schafft, Gewalt zu dokumentieren, zu zählen, politisch anzugreifen. Also viele Aspekte, die ohne diese Kategorien nicht möglich wären. Und schließlich macht der Begriff auf sichtbar, dass patriarchale Gewalt Flinters einfach krank machen und in den Tod treiben kann. Das heißt, diese Anerkennung feminizidaler Suizide erweitert oder hat für uns auch die Perspektive erweitert, was als Feminizid politisiert werden muss, um Gewalt in allen Erscheinungsformen sichtbar zu machen und auch bekämpfen zu können. Und abschließend möchte ich einfach noch sagen, dass gerade diese zwei Beispiele, die ich jetzt genannt habe, also Feminizid-Suizide und feminizidale Suizide, in zugespitzter Weise zeigen, wie Zählungen und Benennungen zur Politisierung von Feminiziden führen können. Nämlich indem sie Gewalt anders verhandeln, anders klassifizieren, anders erzählen und anders sichtbar machen. Oder runtergebrochen, genau dieses Benennen heißt auch sichtbar zu machen und das Sichtbarmachen heißt dann auch politisieren. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.